give up. Es geht eigentlich darum, die Dinge ein bisschen in einen Gesamtzusammenhang zu bringen. Das ist auch der Grund, vielleicht fangen wir mal an, Christoph Joel ist unter anderem der Obmann von Epicenter Works, also der Organisation, die unter der früheren Bezeichnung für die Aufhebung der Vorratsdatenspeicherung gesorgt hat und jetzt in den letzten Jahren auch mit der Ausweitung des eigenen Horizonts eine ganze Reihe von sehr positiven Entwicklungen im Bereich Privatsphäre Grundrechtsschutz gemacht hat. Vieles davon haben wir gehört. Den Werk, wir haben ja vorher drüben im großen Saal gesehen, wo er gesagt hat, was so in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist. Ist mir zu kurzfristig, ich möchte die Dinge in einen etwas größeren, längeren Zusammenhang gesehen haben. Zu meiner Person, Herbert Waloschek, war unter anderem in einer großen österreichischen Bank tätig im Bereich Organisation IT und bin in verschiedensten zivilrechtlichen Organisationen und Aktivitäten eingebunden. So zur Einstimmung einmal, damit wir uns aus dieser Blase des digitalen Ecks ein bisschen herausholen, nur so ein paar so Dinge, die wichtig sind, die mir wichtig erscheinen, dass man das auch im Bewusstsein hat und weiß, es geht über diesen Themenbereich, den wir hier besprechen, weit hinaus, was zu tun ist. Es gibt neueste Meldungen, 9 Millionen Tote durch Umweltschäden, also durch verschmutzte Luft, durch verschmutztes Wasser, durch Chemikalien etc. Das sind Dimensionen, die man sich vormerken muss. Das heißt also ganz Österreich einmal im Jahr tot wegen solcher Gründe. Für Österreich ein bisschen spezieller. Die neuesten Zahlen sprechen davon, dass wir in etwa 1,5 Millionen Armutsgefährdete haben. Das sind die Leute, die weniger als 1.200 Euro netto Monatseinkommen haben. Und das in einem der reichsten, ich glaube das viertreichste Land der EU. Aber das sind Probleme, reale Probleme, die bei uns üblicherweise verdrängt werden, nicht dargestellt werden. Das sollte man aber im Hinterkopf haben bei all den Dingen, die man tut. Jugendarbeitslosigkeit, das heißt also die Arbeitslosigkeit der kommenden Generation, der zukünftigen Generation, die die Welt gestalten soll, in der Eurozone 18,9%. Das heißt, jeder fünfte Jugendliche in der Euro-Arbeitszone ist arbeitslos. Ja, das sind so die Dimensionen und die realen Probleme. Da ist das, was uns vorgegaukelt ist, was Sicherheit oder Unsicherheit betrifft, kriegt damit eine andere Dimension. Da steckt viel mehr Brisanz drinnen als in den Bordero-Anschlägen der letzten Jahre. Wobei ich nicht begrüßen will, dass irgendwo irgendwer unnötig, sinnloserweise durch verbrecherische Handlungen stirbt, sondern es geht nur um die Dimensionen darzustellen, in denen wir uns bewegen. Ja, die Grafik dazu schaut so aus. Also der dunkle Balken ist die Eurozone, drunter, ganz drunter der hellgraue Balken ist der Durchschnitt der EU. Wenn wir jetzt Big Data Forschung betreiben, dann sagen wir eigentlich, wir sollten aus dem Euro aussteigen, weil dann haben wir weniger Arbeitslose. Ist natürlich grundfalsch, aber nur so würde man mit Big Data umgehen. Noch eine Zahl dazu, die 200, ist wahrscheinlich eh allen bekannt, die 260 reichsten Menschen der Welt, davon 53 Männer, besitzen so viel Vermögen wie die Hälfte der Menschheit. Ja, also noch einmal, um zu sagen, wo die Gefahren sind, wo die Risiken sind, in denen wir leben, wovon Gefahr ausgeht, das ist ein Zustand, der auf die Dauer so nicht haltbar sein wird. Gut, noch ein Punkt, ganz ein anderer Punkt, der ein bisschen so geschichtliche Dimension mit aufbereitet. Katalonien ist in aller Munde. Was dort passiert ist, meiner Meinung nach unzumutbar. Jetzt egal mit welchem Hintergrund, allein wie dort mit Menschen umgegangen wird, ist einmal unzumutbar. Aber zum Verständnis, wie Geschichte wirkt, was so in der Bevölkerung eine Rolle spielt, ein paar Jahreszahlen dazu. Spanischer Erbfolgekrieg, 1714, damals hat sich Katalonien, damals ein eigenes Königreich, Herzogtum, auf die Seite der Habsburger geschlagen, der Rest Spaniens war auf der Seite der Franzosen, also der Bourbonen. Die Habsburger sind dann irgendwann einmal abgespeist worden mit ein paar italienischen Besitzungen aus dem Reich Spanien, haben daher ihren Krieg gegen die Bourbonen aufgegeben. Die Katalonen sind, wie das heute so vorkommt, übergeblieben, den Bourbonen unterlegen. Der General, also der große Führer der Katalanen in der Zeit, ist dann geköpft worden, unter anderem, Sieger verhalten sie heute so, Und sein Kopf wurde 14 Jahre lang in einem Käfig öffentlich ausgestellt. Das sind Dinge, die also im katalonischen Bewusstsein sicherlich eine große Rolle spielen. Das kennt dort jedes Schulkind. Dann einige Jahrhunderte später, 1931, war Spanien so weit, dass es dort die erste demokratische, also wirklich vom Volk legitimierte Verfassung gegeben hat. Das hat genau 5 Jahre gehalten. Dann hat es einen Putsch gegeben. Der Franco-Regime ist aufgebaut worden mit massiver Unterstützung von Deutschland, Italien, damals schon faschistische Staaten. Franco hat 40 Jahre und mehr regiert, hat eine Art Testament verfasst, wo er gesagt hat, wenn ich tot bin, dann soll es wieder einen König geben. Das wurde dann nach seinem Tod auch wirklich umgesetzt. 1975, spanische Verfassung, also die jetzt geltende Verfassung, wurde damals zumindest unter starker Beteiligung von Beamten des Franco-Regimes gestaltet, ist also da im demokratischen Gehalt, wenn man so will, durchaus zu hinterfragen. Allein wenn man sich jetzt anschaut, dass die zentrale Regierung ganz einfach eine regionale Regierung entmachten kann, absetzen kann und solche Dinge, wären für unsere Verhältnisse unvorstellbar. Also das sind so die Dimensionen, warum Rechtsgeschichte und diese Dinge eine Rolle spielen. Vielleicht noch ein Zusatz, den ich vergessen habe. 1714, also zu dem Zeitpunkt der Erbfolgekriege, war es noch durchaus üblich, dass Länder mit allen den Ameisen, Schnecken und Menschen, die darauf gelebt haben, gemeinsam verkauft oder verschenkt wurden. Das heißt, die Menschen waren ans Land gebunden, konnten sich nicht selbst bewegen, selbst entscheiden und wurden als Teil des Landbesitzes gesehen. Heute sind wir Gott sei Dank um einige Jahrhunderte gescheiter worden. Gut, kurzer Überblick, was wir so alles vorhaben. Prinzipiell gehen wir davon aus, dass unser Vortrag ungefähr 3 Stunden dauern wird. Nachdem aber der Erich Möchel da sitzt und wir auch seinen Vortrag in 1,5 Stunden oder etwas weniger als 1,5 Stunden hören wollen, werden wir versuchen, es kurz zu machen, das eine oder andere überspringen. Das heißt also, wenn sich wer für die Thematik interessiert, der Christoph und ich stehen jederzeit zur Verfügung. Die Unterlagen wird es dann wieder im Netz geben. Das heißt, wenn wir nachlesen will, mitsamt den ganzen Links, wenn wir über ein paar Folien dann drüber springen, dann bitte ich um Verzeihung, aber umgekehrt wollen wir auch eure Aufmerksamkeit und nicht allzu lange in Anspruch nehmen. Rechtsgeschichte.
Darf ich ganz, ganz kurze Erwähnung? Ich sage mal, vielen Dank für den Aufruf. Vielleicht muss man eine Sache zu deinem Intro sozusagen erklären. Warum haben wir uns entschieden, dass wir sozusagen Bonbons dazugeben, die zunächst einmal auf den ersten Blick überhaupt nichts mit dem Thema, wo wir eigentlich da sind, wo überhaupt nichts, sondern nicht so viel zu tun haben. Ich möchte eine Entscheidung in Erinnerung rufen, die ganz, ganz wichtig ist für die gesamte Grundrechtsentwicklung aus den 70er Jahren. Hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in der Rechtssache Tyra die sogenannte Living Instrument Formel geprägt und gesagt, die Europäische Menschenrechtskonvention ist ein lebendiges Instrument, das am jeweiligen Puls der Zeit zu interpretieren ist. Und was man auch sieht in der Europäischen Menschenrechtskonvention, der ganzen Menschenrechtsentwicklung, es ist immer wichtig mitzubedenken, woher die Sachen kamen und was dahinter steht und auch faktisch, dass man das Agieren sozusagen der Menschen verstehen kann in den verschiedenen Positionen. Und wir werden dann immer wieder auf die Dinge zurückkommen, damit es nicht zu isoliert sozusagen steht. Ich hoffe, am Ende wird sowieso eben klar.
Ja, ich habe vorher schon darauf hingewiesen im Zusammenhang mit Katalonien. Prinzipiell ist so in der europäischen Geschichte zunächst einmal alles Recht von Gott ausgegangen. Gott hat nicht selber agiert, sondern hat durch Kaiser, Könige und sonstige Hierarchien agiert. Die Menschen waren gezwungen, letztendlich diese Gotthaftigkeit ihrer Vorgesetzten, ihrer Obrigkeiten anzuerkennen. Und erst so im 16., 17. Jahrhundert ist man auf der Ebene der Philosophien so weit gekommen, dass man festgestellt hat, ganz so kann es ja doch nicht sein und schon gar nicht bleiben. Wichtige Dinge sind Thomas Hobbes, der festgestellt hat, dass Naturzustand des Menschen ist ein selbstständiges Recht, ein Selbsterhaltungszweck, unabhängig davon, ob es einen lieben Gott oder einen Kaiser oder einen König gibt. John Locke hat Naturrechte definiert, das heißt, Menschen haben als Teil der Natur, gesamthaft gesehen, eigene Rechte, eigene Daseinsberechtigungen. Gut, Mikrofon ein bisschen vor, damit es nicht gar so laut ist. Ich habe eh gesagt, ich komme in dem Raum wahrscheinlich auch ohne Mikrofon aus. Es gibt dann den Charles Montesquieu, der die Trennung von Legislative, Exekutive als erster beschrieben hat. Das heißt, Gesetzgebung und Ausübung der Gesetze, Durchsetzung der Gesetze sollen voneinander unabhängig sein.
Vielleicht eine ganz kurze Ergänzung dazu. Das ist natürlich, was man grundsätzlich liest, dass der Montesquieu die Gewaltenteilung erfunden hat. Man darf eine kleine Anmerkung noch machen. Der Montesquieu hat die in Wahrheit auch abgeschrieben, aber wenn sie ihm zugeschrieben wird, der hat nämlich beim John Locke schon die ersten Schriften dazu gefunden. Der Montesquieu pflegte mit einer riesengroßen Kiste durch Europa zu reisen und hat dort alles Mögliche eingesammelt, was ihm interessant vorkam. Natürlich haben die seine Diener geschleppt. Nicht? Und irgendwann einmal ist er auf die Two Treaties of Government von John Locke gestoßen, hat die eingepackt und hat dann dort die Idee der Gewaltenteilung abgeschrieben. Er hat dann noch die Judikative dazu gebaut und dann als seine verkauft, sozusagen. Das passiert oft in der Geschichte.
Ja, vielleicht noch ergänzend, also prinzipiell alle diese großen Leute, die da gescheite Sachen geschrieben haben, gilt natürlich für das, was ich da geschrieben habe, genauso. Wir stehen als Zwerge auf den Schultern von Riesen. Das heißt, das, was wir tun, auch was die anderen getan haben, sind eigentlich nur Schlaglichter, Mosaiksteinchen in einem gesamthaften Entwicklungsprozess, der Vorgeschichte, Nachgeschichte hat, wo keiner irgendwelche die Welt neu erfunden hat. Das hat der liebe Gott gemacht in 7 Tagen und nachher war es vorbei. Alle anderen haben schön langsam sich weiterentwickelt, das Wissen, das vorhanden war, genommen und weiterentwickelt und weitergebaut. Gleiches gilt natürlich auch für den Jean-Jacques Rousseau, der die Freiheit als Grundlage des Menschseins beschrieben hat, also das erste Mal den Menschen als selbstständiges, autarkes Wesen beschrieben hat, später dann Immanuel Kant, der dann darauf aufbauend wieder gesagt hat, ja, aber diese Freiheit hat Grenzen, nämlich die Freiheit hat Grenzen dort, wo sie die Freiheit des anderen berührt. Gilt nach wie vor unverändert. Den oberen Satz kann man vergessen, interessant daran ist eher die untere Schiene, wo ich versucht habe, einmal so über die Zeitachse wesentliche Punkte darzustellen. Also man sieht, es sind immer wieder so unterschiedliche Ereignisse im weltweiten Raum, zum Teil in Österreich, das sind die grünen Balken, die für uns relevant sind, in Österreich. Weltweit sind rote Balken, Europa relevant sind die blauen und die Vereinigten Staaten, die auch sehr deutliche Rolle spielen in dieser Entwicklung in Richtung demokratische Verfassung, wie wir es heute haben, sind gelb dargestellt. Also man sieht so die Zeitachse, wie die verschiedenen Dinge dann passiert sind. Amerika, Vereinigte Staaten, habe ich schon gesagt, 1776 Virginia Declaration of Rights, das war so der erste Ansatz einer demokratischen Verfassung. Alle Menschen sind von Natur aus in gleicher Weise frei und unabhängig. Das ist das erste Mal, dass das weltweit irgendwo für einen Staat Geltung erlangt hat. Das ist nicht so lang her, ja, sind 250 Jahre, nicht ganz, also im Verlauf der Relation zur Menschheitsgeschichte ein sehr kurzer Zeitraum. Alle Macht ruht im Volke und leitet sich folglich von ihm her. Die Beamten sind seine Bevollmächtigten und die Diener und ihm jederzeit verantwortlich. Also wenn wir uns heute anschauen, wie bei uns Realpolitik gemacht wird, dann würde man sagen, wir brauchen diesen Satz wieder, wir müssen den Satz wieder zum Leben erwecken.
Verfassungsgerichtshof, hinten steht ganz groß oben auch, alle Macht geht vom Volk aus. Irgendwann sollte man vielleicht ergänzen und kehrt nie wieder zu ihr zurück, hat man manchmal das Gefühl.
Ja, Artikel 3 dieser ersten Verfassung: Eine Regierung ist oder sollte zum allgemeinen Wohl, zum Schutze und zur Sicherheit des Volkes, der Nation oder der Allgemeinheit eingesetzt sein. Ja, also die Sicherheit spielt damals schon eine Rolle, aber die Sicherheit im Sinne von Verantwortung gegenüber dem Volk und nichts anderes. In den weiteren Entwicklungen spielt Sicherheit bis heute natürlich in den Menschenrechtsdeklarationen bis hin zur EU-Charta eine Rolle, aber die Sicherheit in diesem Sinne ist vor allem die Sicherheit der Bevölkerung gegenüber der Obrigkeit vom Gedankengut her. Das heißt, die Sicherheit, die auch in der EMRK drinnen steht, ist nicht die Sicherheit, wo irgendwer dafür sorgen muss, prinzipiell, dass ich sicher über die Straße gehen kann, sondern die Sicherheit heißt in dem Fall, es hat mich der Staat davor zu beschützen, dass mich die Polizei verprügelt.
Vielleicht zum Verständnis, was meint der Herbert? Es steht konkret im Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention, da ist überschrieben das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit. Und dann geht es eigentlich um Eingriffe in die persönliche Freiheit. Es gibt in der Geschichte des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte seit 1952 eine einzige Entscheidung, wo es konkret um dieses Recht auf Sicherheit, wie es dort verankert ist, ging. Eine einzige Entscheidung, wo uns der EuGMR gesagt hat, wie man das verstehen kann. Und zwar interessanterweise im Fall der Entführung des Öcalan, als der in Nordafrika, ich glaube in Marokko war es, verschleppt wurde, verschleppt wurde unter Kollaboration der türkischen mit eben der kenianischen Regierung. Und dort in diesem Falle hat es der EuGMR gesagt, das hat sozusagen das Recht auf Sicherheit von Öcalan verletzt. Das ist die einzige Entscheidung, die wir dazu haben, sonst haben wir keine Instanz, die uns sagt, was ein Recht auf Sicherheit substanziell bedeuten soll.
Ja, diese Virginia Declaration of Rights ist dann in sehr kurzer Zeit ergänzt worden, waren ursprünglich 7 Artikel, in der Zwischenzeit sind glaube ich 27 dazugekommen. Die ersten 10 wurden gemeinsam beschlossen und ratifiziert, das ist die Bill of Rights. Das ist der Gesetzestext, in dem erstmalig der Grundsatz der Verfassungsgerichtsbarkeit drinnen steht. Das heißt, jede Entscheidung einer Behörde, einer obergeordneten Instanz ist durch den einzelnen Bürger anfechtbar. Und damit ist die Verfassung der Vereinigten Staaten die erste und älteste republikanische Verfassung, die es weltweit gibt. Hat Vorteile, hat Nachteile. Wie gesagt, ist die erste Verfassung dieser Art. Der Nachteil ist, es ist in der Form relativ unverändert noch in Kraft. Wenn er weiterblättert, sehen wir das. Das ist die Bill of Rights mit den Einzelteilen, kann man sich im Detail anschauen, glaube ich, ist nicht so wichtig. Wir kommen dann einmal zurück, wo die Handicaps der USA-Verfassung liegen. Das ist so aus der Übertragung der Geschichte der französischen Revolution in den deutschsprachigen Raum die erste bekannte deutschsprachige Darstellung der Menschenrechtserklärung der französischen Revolution. Das war die erste Menschenrechtserklärung, die anders als die amerikanische nicht von Gott gewollt ausgegangen ist. Das steht gerade noch in der Präambel drinnen, aber das Recht geht in der französischen Menschenrechtserklärung wirklich vom Menschen aus und nicht mehr vom lieben Gott, der den Menschen geschaffen hat. Also in dem Sinn, dieser Entwicklungsprozess hat durchaus einige Einzelschritte und genau darum geht es also, diesen Zusammenhang als Prozess zu sehen und zu erleben und nicht einmal statisch anzunehmen, das was wir heute haben, ist für uns und den Rest der Welt gültig. Wer gestern am Abend den Vortrag von Marc Schrems gehört hat und über die Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie in Irland was gehört hat, also ich muss sagen, muss man froh sein, dass man bei uns lebt. Dort gibt es, wenn man den Staat klagen will, keine Haftungsgrenzen, keine überschaubaren Dimensionen. Dort kann es dann passieren, wenn man den Staat klagt, erstens, dass das Verfahren absolut intransparent ist, dass man zweitens nachher mit Millionenschulden dasteht und ähnliches. Also ich möchte nicht unbedingt in dieser Welt leben. Da geht es darum, dass die Nationalversammlung als Vertretung des Volkes konstituiert wird, wo alle gleiche Rechte haben. Dementsprechend anerkennt die und erklärt die Nationalversammlung in Gegenwart und unter dem Schutz des höchsten Wesens folgende Menschen- und Bürgerrechte. Da steht der Schutz des höchsten Wesens drinnen in der Präambel, aber nicht mehr im Gesetzestext.
Vielleicht hier zur Erklärung. Das ist ja durchaus im Sinne sozusagen des Zeitalters der Vernunft, der Aufklärung, bei denen ja die Proponenten sozusagen nicht, bitte, also bei denen die Proponenten ja nicht sozusagen jetzt die Existenz Gottes leugnen wollten, sondern der eigentliche Punkt war der, wir sagen, es geht eben nicht das Recht von Gott aus, sondern Gott hat uns Menschen die Vernunft gegeben, sozusagen selber zu erkennen, was uns allen für Rechte zukommen, einfach nur Kraft der Tatsache, dass wir Menschen sind. Sozusagen, ja. Und das ist, das muss man, glaube ich, hervorheben, dass man da nicht darstellt, es gab nicht zwischen Konstitutionalismus und Menschenrechte so eine natürliche, wie soll man sagen, eine natürliche Auseinandersetzung etwa mit dem Klerus oder so, sondern es war wirklich eine grundlegend philosophische Frage, wer die Macht haben sollte. Insofern war das natürlich schon eine Frage, wie der Klerus dazu steht, aber nicht jetzt auf einer auf einer Ebene, dass die Leute, die das propagiert haben, ganz im Gegenteil, die meisten dieser, wenn man an den Immanuel Kant denkt, waren ja unglaublich gottesfürchtige Menschen, die aber trotzdem sagen, das können wir Kraft, Vernunft ableiten, wir müssen das nicht einer höheren Instanz sozusagen zuordnen, von der dann die Legitimität abgeleitet ist. Das ist die Frage, die Legitimierung dazu.
Ja, also das ist ja der Kerngehalt der Aufklärung, dass man versucht und davon ausgeht, dass die Dinge, die sinnvoll und notwendig sind, logisch und nachvollziehbar erklären kann und nicht irgendwo einem höheren Wesen zuordnen muss, das halt weiß, wie das ist, egal ob das der Blitz oder der Donner oder die Menschenrechte sind. Artikel 1 klingt in der deutschen Übersetzung unheimlich modern. Man muss dazu sagen, die Menschen, Klammer im Französischen heißt les hommes, betrifft in diesem Fall Männer. Ausschließlich Männer, das heißt also im damaligen Verständnis, auch im republikanischen Verständnis dieser Zeit, waren Frauen untergeordnete Wesen. Muss man auch dazu sagen, ist heute nicht mehr allgemein bekannt. Also auch die Frage Emanzipation, Gleichberechtigung ist ein Entwicklungsprozess, der erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten begonnen hat und noch keine 100 Jahre alt ist. Erklärung der Menschen, Bürgerrechte, Freiheit besteht darin, alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet. Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen hat also nur die Grenzen, die den anderen Mitgliedern der Gesellschaft den Genuss eben dieser Rechte sichern. Ja, also das erste Mal Freiheit. Ja, man kann tun, man darf tun, was man will, wozu man Lust hat. Es gibt Grenzen, klarerweise, es muss Grenzen geben. Die Grenzen sind dort, wo ich andere behindere, genau die gleichen Rechte auszuüben. Interessant, für damalige Verhältnisse, diese Formulierung ist heute noch aktuell in dieser Form, gilt heute auch in allen Grundrechtserklärungen, gilt in allen Grundrechtserklärungen auch weltweit, unabhängig davon von Nation, Herkunft etc. Ist ein universelles Menschenrecht, das also damals erstmalig in der Form konstatiert wurde.
Man kann das auch mit den Worten zum Ausdruck bringen, Freiheit ist nicht das, was man mir gibt, sondern das, was man mir nicht nehmen kann. Das prägt das liberale Konzept sozusagen unserer Grundrechtsstaaten.
Ja, und es gibt von Anfang an den Hinweis, das Gesetz kann bestimmte Dinge verbieten. Das Gesetz darf nur solche Handlungen verbieten, die der Gesellschaft schaden. Ja, das heißt also, die Grenzen der Gesetzgebung sind in der Zeit schon festgeschrieben worden. Heute erleben wir Gesetzgebung, die sich an diese grundlegenden Dinge nur in seltenen Fällen oder nicht in allen Fällen, sagen wir, großzügig hält. Ein Punkt, der vielleicht auch ganz interessant ist, ich habe vorher gesprochen von der amerikanischen Verfassung, etwa zeitgleich wenige Jahre später die französische Verfassung, unterscheidet sich in einem Wort. In der französischen gibt es die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die amerikanische kennt diese Brüderlichkeit nicht. Und wenn man sich dann die Entwicklung der nächsten 200 Jahre, etwas mehr als 200 Jahre anschaut, dann sieht man, dass das auch sehr weitreichende Funktionen hat. Wir im europäischen Raum, nicht im anglikanischen, im europäischen Raum, zentraleuropäischen Raum, gehen immer davon aus, dass Gesellschaft eine Solidargemeinschaft ist. Das heißt also, wir alle haben die Interessen aller anderen im Blickwinkel zu behalten. Es ist auch unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass auch die Schwächsten und Ärmsten nicht zu kurz kommen. Das hat bei uns sehr viel Tradition. In Amerika, in den Vereinigten Staaten vor allem und im anglikanischen Raum spielt viel stärker die Freiheit des Eigentums, das Recht auf Eigentum, der Schutz des Eigentums große Rolle, was also auch sehr viele Differenzen bis hin zu den Handelsverträgen mit erklärt. Es kommt aus dieser unterschiedlichen, aus diesem unterschiedlichen Ansätzen von Beginn an.
Also die Trias heißt dort Freiheit, Gleichheit und das Streben nach Glück. Aber das Streben nach Glück kann man sozusagen übersetzen, wenn man seine historische Entwicklung bedeutet, eben aus dem anglikanischen Bereich, dass es hier ganz stark um das Grundrecht oder ein Grundrecht auf Eigentum und Eigentumsschutz geht.
Gut, es geht weiter in Europa. 1811 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. Erstmal kommt Persönlichkeitsrecht auch im Reich der Habsburger vor. 1815 der Wiener Kongress, also da waren die Herrscher der damaligen Welt, also de facto die Herrscher Europas, bestrebt, alles das, was so in der Folge Französische Revolution, Napoleon, alles an gravierenden Veränderungen gekommen ist, wieder rückgängig zu machen. Metternich als Stichwort dazu, wenige Jahre später, 1848, die bürgerliche Revolution, vor allem in Frankreich bedeutend, in Österreich, im Habsburgerreich hat es die de facto nicht gegeben, oder wandern war das eine Revolution von oben, was auch, so, auch Unterschiede im republikanischen Verständnis, Republikverständnis beinhaltet. 1848 für Frankreich deshalb bedeutend, weil dort diese Trennung von Kirche und Staat vehement durchgesetzt wurde. Für den Franzosen ist die Trennung von Kirche und Staat etwas Selbstverständliches. Bei uns sehen wir, wie in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr auch sich für modern gebende Staatsoberhäupte sich wieder der Kirche annähern und solche Dinge. Das ist halt bei uns eine andere Tradition und wirkt da zurück.
Entschuldigung, ganz kurz. An dieser Stelle kann man vielleicht einen Anker setzen, einen aktuellen, weil was Sie hier oben sehen, die Norm aus 1811, der Paragraph 16 ABGB, jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte. Das werden manche vielleicht kaum glauben. Das ist in den letzten, sagen wir, circa 20 Jahren die bedeutendste Norm in der Judikatur des obersten Gerichtshofs zu allen Themen, die Datenschutz betreffen. Jedes Urteil zur Videoüberwachung oder ähnlichen Themen zitiert den Paragraph 16 ABGB, der abgekürzt das allgemeine Persönlichkeitsrecht nimmt. Und das ist typischerweise auch die Einbruchstelle, wo dann die Gerichte sozusagen die Grundrechte, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht nicht unmittelbar die Unternehmen gegenüber Privaten binden, wo genau die dann einfließen. Zudem sagen wir später noch was zu diesem Thema Drittwirkung der Grundrechte.
Gut, in Österreich geht es weiter. Also wie gesagt, Habsburgerreich, 1867 Staatsgrundgesetz, das in wesentlichen Elementen bis heute Gültigkeit hat. 1918 Erste Republik, also die Habsburger werden entmachtet, die erste demokratische Verfassung in Österreich 1920, dann abgeändert 1927, glaube ich, war das. Erst 1927 wurde der Bundespräsident mit den Machtbefugnissen, die er heute hat, in der Form installiert. Das war also schon die Vorgeschichte für den späteren Austrofaschismus, das heißt also für die Machtübernahme durch reaktionäre Kräfte, wo man versucht hat, diesem sehr breit aufgestellten, vollberechtigten Parlament eine steuerbare Gegenmacht entgegenzustellen. 1933 wurde dieses Parlament überhaupt aufgelöst, von 1933 de facto an bis 1938, also bis zur Besetzung durch Hitler-Deutschland, gab es in Österreich eine Herrschaftsform, die man im Umfeld der ÖVP nicht Austrofaschismus nennen darf, ist aber der Vorlauf zu dem, was dann in den Jahren danach gekommen ist, insbesondere natürlich auch der Vorlauf für das, oder einer der Ursachen, warum die Beteiligung der Österreicher in den Verbrechen des Deutschen Reiches so stark war, weil wir da schon eine andere Form, aber ähnlich von oben gesteuerte Regierungs- und Umgangsform gehabt haben. 1945 Befreiung, 1948 international Erklärung der Menschenrechte, damals als reine Deklaration, etwas später unterzeichnet der Europarat, also eine gesamteuropäische Organisation, internationale Organisation, die Europäische Erklärung der Menschenrechte. Wir bekommen 1955 den Staatsvertrag, das heißt, wir werden nach dem Zweiten Weltkrieg wieder selbstständig und autark, erklären damals unsere immer währende Neutralität nach Schweizer Vorbild, heute auch nicht mehr ganz aktuell, wenn man sich die Realverfassung, Realpolitik anschaut. Ein Jahr später treten wir als Österreich dieser Europäischen Menschenrechtskonvention zusammen, das heißt also schon während meiner Lebenszeit, zu einer Zeit, wo ich schon bewusst gelebt habe, nur um zu zeigen, wie kurz der jetzt durchaus erhaltenswerte Status, den wir haben, ist und warum es auch umgekehrt so leicht ist, dagegen anzugehen. Das hat gerade in Österreich viel zu wenig historische Tradition. 1964 kommt die EMRK, der wir 1956 beigetreten sind, auch da sich Rechtsgültigkeit im Sinne, es wird in den Verfassungsrang gehoben. Zur Frage der Rechtswirksamkeit kommen wir dann noch etwas detaillierter, weil sie ist nicht unmittelbar rechtswirksam. Das heißt, es ist nicht so, dass der einzelne Bürger seine Menschenrechte irgendwo einklagen kann oder eine Übertretung dieser Menschenrechte irgendwo gegenüber den Behörden beeinspruchen kann. Die Menschenrechtsentwicklung geht dann weiter. Es gibt also zu dieser ersten Menschenrechtserklärung eine zweite, nämlich den Sozialpakt und also den Pakt über wirtschaftliche und soziale und kulturelle Rechte und den Pakt über politische Ziele. Das sind zwei zusätzliche internationale Vereinbarungen auf der Menschenrechtsebene, die international anerkannt werden, international Gültigkeit haben. Und du sagst jetzt was über Nichtabtauschbarkeit und ähnliche Dinge?
Willst du jetzt die Unteilbarkeit sozusagen, weil da haben wir
ja, eigene Folien. Ja, wir können es später auch machen, wir haben keinen Stress.
Zu den Folien dazu.
Ja,
wir werden zu dem, wir haben auch gleich was dazu, wo ich dann was sage, wie diese Instrumente ineinander wirken, weil da muss man im Einzelfall eben unterscheiden, ob wir in Europa sind, ob wir in den internationalen, in den UN-Pakten sind. Da gibt es ganz wesentliche Unterschiede in der Durchsetzbarkeit, die besprechen wir gleich. Ich würde sagen, gehen wir kurz die Timeline noch durch und dann besprechen wir,
reden
wir
über das. Ja, wie gesagt, Zivilpakt 1990, ich habe vorher darauf hingewiesen, bei den Franzosen hat es noch Les Hommes geheißen. Frauenwahlrecht, fehlendes Frauenwahlrecht gab es in der Schweiz bis 1990, war der letzte Kanton, der dann das Frauenwahlrecht eingeführt hat, also durchaus ein länger währender Entwicklungsprozess, bis die begriffen haben, dass das nicht ganz fair ist. 1995 tritt Österreich der EU bei, 2000 wird zunächst als reine Deklaration, das heißt also ohne Rechtswirksamkeit, die Charta der Europäischen Union verkündet, und erlangt erst 9 Jahre später, also mit dem Vertrag von Lissabon, auch wirklich Rechtsgültigkeit. Ja, das heißt also, die Charta der Europäischen Union, auf die wir uns heute berufen, die heute für uns gültige Form der Festschreibung von Menschenrechten, ist gerade einmal ein Dutzend Jahre alt. Aber es ist gültiges Recht und das hilft uns natürlich bei vielen Dingen, bis hin zur Vorratsdatenspeicherung, dass wir das jetzt auch einfordern können. Ich habe vorher gesagt, Vereinigte Staaten, schaut so ein bisschen anders aus. Die hatten ihre erste Verfassung als erste Verfassung weltweit republikanisch. Aber die Verfassung gilt immer noch. Die Verfassung steht über den internationalen Vereinbarungen, die die Vereinigten Staaten haben, damit auch über den Menschenrechtserklärungen. Die Vereinigten Staaten sind den Erweiterungen der Menschenrechte, Zivilpakt, Sozialpakt, nicht beigetreten. Das heißt also, die Frage des Umgangs mit bestimmten sozialen Rechten hat dort eine andere Bedeutung, weil sie sich immer noch auf die in der Zwischenzeit 200 Jahre alte Verfassung berufen haben. Wir haben vorher ein Beispiel Schweiz-Appenzell gesehen. Manche Dinge dauern sehr lange und halten sehr lange. Wie gesagt, Teilen dieser Menschenrechtsvereinbarungen sind die Vereinbarten Staaten bis heute nicht beigetreten.
Gut. Ja. Da, das ist auch etwas, was historisch sozusagen gut passt, ein Thema, das sehr lange gebraucht hat, um hier einen Weg zu finden, wie man damit umgeht, nämlich genau diese Frage, in was für ein Verhältnis stehen etwa auch verschiedene Rechte zueinander, insbesondere also ganze Kategorien von Grund- und Menschenrechten. Die große Unterscheidung ist, dass man einerseits eben von sozialen und kulturellen Grundrechten gesprochen hat oder spricht und auf der anderen Seite von politischen Grundrechten. Was ist ein Beispiel für soziales oder auch wirtschaftliches Grundrecht? Das Recht auf Bildung etwa oder das Recht auf Arbeit sind soziale Grundrechte bzw. wirtschaftliche Grundrechte, während ein Recht auf freie Meinungsäußerung, auch auf ein Recht auf Privatsphäre, ein Recht auf Informationsfreiheit und solche Dinge auf zu den klassischen politischen Grundrechten gezählt. Was jetzt lange passiert ist in der Entwicklung der internationalen Menschenrechte, ganz stark bedingt durch den Kalten Krieg, war, dass man da versucht hat, einen Abtausch zu machen, sozusagen auch sich gegenseitig vorzuhalten, jeweils die eine Seite der anderen, was man denn alles nicht tut. Ja? Und dann natürlich auch immer wieder die immer mitspielende Berufung auf die staatliche Souveränität, dass man sozusagen hier immer extrem zurückhaltend war, was diese internationalen Entwicklungen betrifft. Und da war einmal ein allererster Ansatz, der war theoretisch schon ein wenig älter, der Anspruch auf die Universalität der Menschenrechte. Das bedeutet sozusagen, dieses Recht gilt einerseits für jeden, es ist eben unabhängig davon, Menschenrechte bezeichnen unabhängig von einer Staatsbürgerschaft, unabhängig von einer bestimmten Zugehörigkeit, allein Kraft Menschseins. Und das ist auch der Ansatz der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948, stehen diese Rechte zu. Und jeder Mensch ist sozusagen auch dazu verpflichtet, die zu respektieren. Das ist einmal der Anspruch der Universalität. Egalität oder Gleichheitsprinzip ist sozusagen typischerweise eben auch als Teil der Menschenrechtspakte selbst formuliert. Das bedeutet, dass im Ausübung, im Genuss dieser dort gewährleisteten Rechte keine Differenzierung unsachlicher Natur für whatsoever gemacht werden darf. Also aufgrund des Geschlechts, der Abstammung, der Rasse, der Sprache, der Herkunft, der Heimat, was auch immer. Es darf keine Differenzierung geben. Der Gleichheitssatz, wie man ihn bei uns nennt, heißt Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Und im Genuss der Rechte darf kein Unterschied sein. Und schließlich, und das ist etwas, das hat dann sehr, sehr lange gedauert, konkret bis zur Weltmenschenrechtskonferenz in Wien 1992, dass man sozusagen dann auch darüber konnte, genau diese Frage des Schlagabtausches der Player im Kalten Krieg, wo die einen den anderen jeweils vorgeworfen haben, na, ihr habt keine sozialen Grundrechte, also kommt es uns nicht mit den politischen Freiheiten und umgekehrt. Das hat dann nach dem Fall der Berliner Mauer, nach sozusagen 1989 und der Entwicklung zum Fall, wenn man so will, des Ostblocks oder des Eisernen Vorhangs, in eine gewisse Versöhnung gefunden. Und bei der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz vor ein paar Jahren, ist auch schon wieder lange her, haben wir dazu 20 Jahre gefeiert, jetzt haben wir bald wieder ein Jubiläum, wurde dann dieser Grundsatz der Unteilbarkeit der Menschenrechte verankert und geschaffen. Ich kann mich nicht darauf berufen, dass ich woanders besser bin, um mich zu rechtfertigen, dass ich bestimmte Menschenrechte als Staat verletze.
Wir haben da 18 Minuten. Bürgerliche, politische Rechte, gehen wir kurz drüber. Was das alles ist, Freiheitsrechte, justizielle Menschenrechte, soziale Menschenrechte, also diese drei Kategorien ziehen Sie immer wieder in dieser juristischen Beschreibung durch. Recht auf Selbstbestimmung etc. Wie prinzipiell, Menschenrechte sind unteilbar, das heißt, sie gelten generell, sie gelten nicht nur in Teilen.
Was man da vielleicht sagen kann, was wir heute immer wieder sehen, sozusagen auch in dieser Debatte, ist, dass man etwa sagt, Datenschutz, was soll denn das Ganze? Die Menschen geben doch eh alles von sich preis. Ja, das ist kein Argument, das kann man nicht ausschließlich, aber auch diesem Grundsatz der Unteilbarkeit zurechnen. Selbst wenn Menschen ihre Selbstbestimmung nur mangelhaft ausüben, aus welchem Grund auch immer, ist es längst keine Rechtfertigung dafür, bestimmte Rechte deswegen zu missachten.
Und es geht natürlich den Schritt weiter, selbst wenn ich freiwillig meine Daten jemandem gebe, beinhaltet das nicht das Recht, dass er damit weiter etwas anfängt oder dass er sie weitergibt. Wir sind da beim Punkt, wir haben immer gesagt, von Anfang an gibt es diese Möglichkeit, durch Gesetze einzuschränken. Es gibt unterschiedliche Formen der Einschränkung.
Da also es gibt einmal sozusagen den älteren Ansatz, den kennen wir aus dem Staatsgrundgesetz von 1867, bei dem wir ja heuer Jubiläum feiern. Und zwar ist das der rein formale Gesetzesvorbehalt. Der sagt, Eingriffe sind, wie es in diesem schönen alten Ton noch heißt, nur in Umsetzung, es heißt entweder in der Gemäßheit eines richterlichen Befehls, wenn ein Richtervorbehalt garantiert ist, das gibt es im Einzelfall, etwa zum Beispiel im Briefgeheimnis, im Artikel 10 Staatsgrundgesetz, aber ansonsten ist der Grundsatz, so wie es der Gesetzgeber schreibt. Also in der gesetzlich festgelegten Weise darf dann eingegriffen werden in das Grundrecht, aber das Grundrecht selber macht dem Gesetzgeber keine Schranken. Das sind die rein formalen Gesetzesvorbehalte. Das bedeutet auch theoretisch, wenn sich der Gesetzgeber an alle Quoren hält, dann kann er das Grundrecht durchlöchern, wie er will, sage ich jetzt mal ganz untechnisch. Dass dieser Ansatz problematisch ist, hat sich gezeigt, hat sich vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gezeigt. Deswegen gehen die moderneren Menschenrechtskataloge und allen voran der Europäische Menschenrechtskonvention hier einen ganz wichtigen neueren Ansatz. Sie erklären sogenannte materielle Eingriffsvorbehalte. Das heißt, es reicht nicht mehr allein, dass ein Gesetz beschreibt, dass ein Eingriff in ein Grundrecht zulässig ist, sondern dieses Gesetz ist materiell determiniert, etwa wie die Europäische Menschenrechtskonvention, zum Beispiel in den Artikeln 8 bis 11 immer im zweiten Absatz sagt, zur Herstellung oder Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Rechte und Freiheiten anderer und so weiter. Das mag zwar alles abstrakt sein und relativ weit, trotzdem wichtig, es ist ein materieller Vorbehalt und muss im Einzelfall auch vom Gesetzgeber gerechtfertigt werden, welchem dieser schon substanziell definierten Ziele sein Eingriff jetzt tatsächlich folgt. Und dann gibt es sozusagen noch formelle Gesetzesvorbehalte, die aber so auszulegen sind, etwa beim bei der Kunstfreiheit haben wir das im Staatsgrundgesetz, die sind zwar formal sozusagen ohne Einschränkung garantiert, die hat die Rechtsprechung aber dann so ausgelegt, dass zumindest intentionale Eingriffe unzulässig sind. Die gelten nicht absolut, aber unzulässig sind solche Eingriffe, die darauf gerichtet sind, zum Beispiel gerade die Kunstfreiheit einzuschränken. Wenn das aber passiert als Nebeneffekt sozusagen von was anderem, der Erreichung eines zulässigen Ziels, dann kann es gerechtfertigt sein. Und dann haben wir noch vorbehaltlos gewährte Grundrechte. Das sind sehr wenige, aber das bedeutet dann, hier ist jeder Eingriff ins Grundrecht immer eine Verletzung. Das ist nicht zu rechtfertigen. Das ist etwa der Fall Artikel 3 Europäische Menschenrechtskonvention beim Folterverbot oder beim Artikel 4 der Sklaverei und Verbot der Sklaverei, Zwangs- und Pflichtarbeit und auch beim wichtigen Grundsatz keine Strafe ohne Gesetz im Artikel 7.
No. Was haben wir jetzt?
Also da anknüpfend, das ist für unser Thema sehr wichtig, alle anderen Grundrechte sind unter dem Vorbehalt gerechtfertigt, also sind einer Abwägung zugänglich. Ja. Das aber bedeutet, dass in dieser Abwägung, wenn man etwa in das Grundrecht auf Privatsphäre eingreift, dann eine entsprechende Rechtfertigung notwendig ist, die insbesondere nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu prüfen ist.
Gut, die nächste Folie, wenn sie kommt, bezieht sie eigentlich auf das Thema Heat, ist der Handlungskatalog zur Evaluierung von Antiterrormaßnahmen, den wir vergangenes Jahr erstellt haben. In der Zwischenzeit gibt es eine Version 1.2 davon. Wir wollen im Detail nicht darauf eingehen, kann man sie jederzeit im Internet runterladen, nachlesen, gegebenenfalls Fragen stellen. Da gibt es nur, welche Fragen sind zu stellen, wenn man Gesetze macht, die auch nur annäherungsweise Grundrechtsbezug haben könnten. Wie schaut der entsprechende Prozess aus? In welcher Reihenfolge muss ich welche Fragen stellen und beantworten können im Sinne einer daraus abgeleiteten Checklist?
Mal ganz kurz zur Checklist bitte. Ja? Warum das wichtig ist, was wir in diesen Debatten haben, wie schon gesagt, der sogenannte Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der ist zunächst einmal im ersten Moment ein leeres Schlagwort, den man mit Leben auffüllen muss, und das haben die Höchstgerichte gemacht. Und was dabei rauskommt, das ist ganz was Wichtiges, ist, dass man eine Versachlichung sozusagen dieser Grundrechtsprüfung dabei einzieht. Ja. Wir haben zwar ganz am Schluss, ganz am Ende noch immer die Frage, wie sieht's mit der Gesamtbalance aus? Und da muss man sich klar sein, das ist bis zum gewissen Grad eine rechtspolitische Entscheidung. Ja. Da kann man aber alle Schritte davor kann man versachlichen. Die Frage, bin ich überhaupt im Schutzbereich? Natürlich ist es ein Eingriff in ein Grundrecht, ist zunächst zu stellen. Aber dann ist schon eine Sachlichkeit die Frage, dieser Eingriff, welchem konkreten inhaltlichen Ziel dient er denn? Und als nächste Frage, ist er denn überhaupt geeignet, dieses konkrete Ziel zu erreichen? Das ist etwas, das ist einer Versachlichung zugänglich, das ist kein reines Empfinden, sondern das kann man argumentieren und nachvollziehen im besten Fall. Und auch die nächste Frage, nämlich, wenn ich konkret weiß, welches Ziel verfolgt werden soll, ist dann der vorgeschlagene Weg auch wirklich der gelindeste oder gibt es einen Weg, der weniger stark in die Grundrechte eingreift und das Ziel gleichermaßen verwirklicht? Und nur wenn ich all diese Fragen sozusagen immer mit Ja beantworten kann, dann kann ich ganz am Schluss noch einmal diese Frage, nach der man sagt, Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn beurteilen, also die Gesamtbalance, und da haben wir in der Tat sehr oft eine rechtspolitische Entscheidung, wo es auch darum gehen kann, wie der Meinungsstand in der Gesellschaft sozusagen zu etwas ist.
Gut. Entwicklung der Menschenrechte, also beginnend mit der Eingriffsabwehr, das heißt Schutz der Bürger gegenüber der Verwaltung, gegenüber dem Staat, erweitert um Schutzpflichten, das heißt der Staat muss die Bürger beschützen vor Eingriffen, vor externen Ereignissen diesen Gesamtzusammenhang erhalten und Gewährleistungspflichten, wo der Staat also dann von sich aus bereits aktiv werden muss und nicht nur irgendwo eine Mauer baut, sondern aktiv beitragen muss zum Leben der Gesellschaft. Das sind Entwicklungsschritte, die, glaube ich, jetzt ein bisschen nachvollziehbarer sind. Weiter geht's. Die Frage Menschenrechte, der Erich hat, glaube ich, vorher sehr gelächelt, wie ich gesagt habe, sind unteilbar und allgemeingültig und gelten für jeden Menschen. Ja, ganz klar, universell, egalitär, unteilbar, wunderbar, zwischen den Menschenrechten und den Menschen selbst, da unten gibt es ein bisschen einen Abstand dazu. Was ist es, was da dazwischen steht? Glaube ich, zum allgemeinen Verständnis durchaus sinnvoll. Wir haben Grundrechte, wir haben Menschenrechte, wir haben Grundrechte, das heißt die Kodifizierung des Menschenrechts, Staatsverfassung, ähnliche Formen, EU-Charta, EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, die außerhalb Österreichs passieren, löst die Fragezeichen immer noch nicht auf. Da kommt's. Wir haben eine Staatsverfassung, wir haben ein Parlament, das Verfassungsgesetze mit Zweidrittelmehrheit beschließen kann. Wir haben ein Parlament, das normale Gesetze beschließen kann mit einfacher Mehrheit. Wir haben, weiter geht's, mit Ministern, die was tun können, die können Verordnungen erlassen, zu denen sie durch Gesetze ermächtigt sind, andere nicht. Das Ganze gilt aber relativ abstrakt, generell. Ja, also das heißt, hat immer noch mit den Menschen selbst sehr wenig zu tun. Ja, wir kommen weiter, da unten die Menschenrechts-, die Menschensphäre, wo wirklich Menschen interagieren, der eine mit dem anderen agiert, ist auf der Ebene Menschen und Behörden, beziehungsweise Menschen und Gerichte. Mehr, viel mehr Möglichkeiten gibt es kaum, die formal festgeschrieben sind. Wenn ich etwas von einer Behörde, also von der Verwaltung, von der Administration will, dann schreibe ich einen Antrag, schicke es an die Behörde. Die Behörde ist verpflichtet, Anträge zu bearbeiten. Bei uns zumindest mit Zeitfristen, in manchen anderen Ländern ist sie weder dazu verpflichtet, geschweige denn, dass es Zeitfristen gibt. Ich bekomme einen Bescheid, der Bescheid hat ein oder zwei oder drei wesentliche Merkmale. Er muss den Titel Bescheid haben, er muss einen Spruch beinhalten, das heißt, die Behörde sagt ja, nein, vielleicht oder haben wir gern. Und er muss eine Rechtsmittelbelehrung beinhalten bei unseren nach unseren Bestimmungen. Das heißt, er muss mir auch eröffnen, was kann ich tun, wenn ich mit dem Ergebnis meines Wunsches an die Behörde nicht zufrieden bin. Die Gerichte werden einerseits von Behörden verständigt, zum Beispiel Polizei oder ähnliche Dinge. Das sind dann die Offizialdelikte, das heißt, wo die Behörde von sich aus aktiv werden muss. Im Zivilrecht kann ich als Bürger in bestimmten Fällen ans Gericht herantreten und vom Gericht ein Urteil verlangen. Und das kann ich dann wieder über ein oder mehrere Instanzen vertreten.
Vielleicht kann man bei der Grafik kurz an was erinnern, was wir vorher nochmal angesprochen haben, nämlich bei dieser Frage, die der Herbert gerade erklärt hat, die Schutzpflichten, die Gewährleistungspflichten. Eine Frage, die nämlich immer aufkommt, ist einerseits, wie ist das Verhältnis gegenüber dem Staat? Wir haben ja mal diese grundlegende Richtung. Die Grundrechte gelten primär, wirken primär gegenüber dem Staat, kommen dort sozusagen als Abwehrrechte, der Staat darf nicht eingreifen. Und das hat dazu geführt, dass man immer dann, wenn man über die Frage spricht, wie wirken jetzt die Grundrechte bei Privaten untereinander? Was ist dann, wenn es ein Grundrecht gibt und es gibt jetzt kein ganz spezifisches Schutzgesetz, dass dieses Grundrecht klar ausgestaltet hat und zum Beispiel vom Zivilrecht zu judizieren ist. Darf ich, kann ich als Privater in der Lage stehen, zum Beispiel in einem Zivilverfahren oder auch schon vorher, und dem anderen, jetzt sagen wir in unseren Bereichen Facebook oder Google zum Beispiel, unmittelbar ein Grundrecht unter die Nase reiben? Da spricht man von der sogenannten Frage der Drittwirkung der Grundrechte. Das ist sozusagen schon begrifflich eigentlich eine Themenverfehlung. Das setzt nämlich voraus, dass in der Beziehung der Grundrechte, ja, plötzlich ein anderer Privater ein Dritter wäre. Und das ist eine Idee, die kommt allein aus der geschichtlichen Entwicklung, nämlich, dass sich im 19. Jahrhundert, vor allem natürlich im metternischen Polizeistaat, zeigt, dass der Staat der primäre Bedroher sozusagen dieser neu erkämpften Grundrechte darstellt. Ja. Nur, wenn man sich die Texte anschaut, wir haben es zum Teil jetzt heute schon oben gehabt, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Französischen Revolution, die schreibt da nur rein, die gelten. die unterscheidet nicht gegenüber wen und wen sie bildet. Sie sagt einfach, sie gelten. Ja. Und heute haben wir das Thema einerseits mit dem Terminus Horizontalwirkung von Grundrechten dogmatisch ein bisschen präziser erfasst. Und was wir sehen ist, der Staat hat einerseits einmal diese Pflichten, Schutzgewährleistungspflicht auszugestalten und dort spielen dann solche Klauseln eine Rolle. Da kommt dann plötzlich der § 16 ABGB, den wir heute schon zitiert haben, wo der Staat sagt, okay, es gibt zwar kein ausdrückliches Gesetz, das sagt, das bindet jetzt den, aber genau über so eine Norm hält dann das Gericht oder kann das Gericht dann etwa einem privaten Anbieter auch so eine Grundrechtsnorm direkt entgegenhalten.
Ja, auf der Folie, wo wir die Universalität beschrieben haben, steht ganz unten, jeder Mensch ist verpflichtet, diese Menschenrechte zu beachten. Ja, das heißt also genau die Frage, dass ich mit Facebook oder dem Eigentümer von Facebook nur über zig Instanzen kommunizieren kann, wann mal was nicht passt, ist eigentlich grundsätzlich diesem Grundsatz widersprechend. Wenn er sich menschenrechtswidrig verhält, was zum Beispiel Schutz der Privatsphäre ganz eindeutig betrifft. Also da gibt es durchaus Verbesserungspotenzial, auch aufgrund der bestehenden Menschenrechtsgrundlage. Da braucht man nicht viel Neues erfinden. Man muss nur durchsetzen, das, was schon kodifiziert und festgeschrieben ist. Wie entstehen bei uns Gesetze? Da habe ich eigentlich schon vom Vorjahr ein Buch zitiert, das mir sehr gut gefällt, stammt aus dem Jahr 2008, also auch nicht ganz neu. Heribert Brandl, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, der ein Buch geschrieben hat, Der Terrorist als Gesetzgeber, der also zu der Zeit schon beschrieben hat, diese Entwicklung, die weggeht von Gesetzesentwicklungen, die der Verbesserung des sozialen Gefüges dienen, vielmehr in Richtung Gesetze oder teilweise Gesetze, die eigentlich dafür sorgen, ausgehend davon, dass die Staatsbürger, die Menschen des Staates, die großen Gefährder sind, Terroristen sind, was sonst auch alles Böses tun. Telefonüberwachung, Rasterfahndung, Lauschangriff, beschreibt er damals schon, sind genau diese Maßnahmen, die in diese Richtung zielen. Brauchen den ganzen Text nicht durchgehen. Die Definition Feinstrafrecht habe ich heute schon einmal verwendet. Ist eigentlich ein Begriff, der einerseits bei den Juristen vorkommt, der aber auch in unserer Argumentation, vor allem in der Argumentation von euch immer wieder eine Rolle spielt im Zusammenhang mit Beeinspruchung von Vorratsdatenspeicherung, Polizeistrafgesetze etc. Also genau dieser Wandel des Charakters der Rechtsprechung ist eigentlich ein Punkt, wo wir politisch unheimlich aufpassen müssen, weil das so stillschweigend und leise geht mit wunderbaren Argumenten, um Gottes Willen, irgendwo gibt es einen möglichen Terroranschlag. Wir haben heute drüben gesprochen über den pubertierenden 17-Jährigen, der vielleicht ein Terrorist wird, statt dass man ihn in den Kindergarten zurückschickt und ihm sagt, lieber Freund, setz dir ordentliche Ziele, lern was, dann kann was werden aus dir, dann brauchst du keine Angst vor der Zukunft haben. Versucht man ihn darzustellen als den großen Terroristen, der Einstiegspunkt liefert für Überwachung, wie gesagt, seiner Gerätschaften, seiner Systeme, aber auch, weil er könnte ja in der Schule was machen, der Systeme der Schule, Mail-Provider etc. Also dieser Versuch, solche Einstiegspunkte so zu verkaufen, ist genau dieser Feindrechtsstaat, wo sich der Staat, und der Staat ist in dem Fall nicht die Gesamtbevölkerung, sondern ist überwiegend der Behörden- und Verwaltungsapparat, schützt vor irgendwelchen Dingen, die die Bürger vielleicht falsch machen könnten.
Also was man vor allem auch eben damit bezeichnet, ist die Tendenz, dass wir sagen, ja, normalerweise gilt der Rechtsstaat sozusagen für uns alle mit all seinen Garantien. In dem Moment aber, wo es darum geht, den Feind sozusagen, den Terroristen, den wir jetzt als den Feind sehen, hinzugehen, da gelten diese Garantien so nicht mehr. Entweder gar nicht mehr, also bis hin zu der Klassiker ist Patriot Act, Aufhebung von Habeas Corpus quasi weitgehen. Wenn der Feind da ist, dann gilt es gar nicht mehr. Oder wir weichen es auf, wie wir es bei uns etwa sehen, mit diesen ganzen Bestimmungen rund um die terroristische Vereinigung oder kriminelle Vereinigung, § 278a und b und c insbesondere im Strafgesetzbuch. Weil da sehen wir zum Beispiel, dass wir haben Bestimmungen, wo möglicherweise gar nicht zulässig ist, etwa auf Telekommunikation zuzugreifen. Wenn, sagen wir, irgendein Diebstahl oder Sachbeschädigung, der keine Strafdrohungsgrenze von mehr als einem Jahr erreicht, ja, plötzlich aber, dann schauen wir in den § 278c rein, wenn nämlich die Ermittler annehmen, das heißt letztlich reinschreiben, dass eine sagen wir, bestimmte Sachbeschädigung, irgendwo eine Hausmauer ansprayen, nicht einfach nur als normales Delikt begangen wurde, sondern der Verdacht besteht, das wurde jetzt im Rahmen einer terroristischen Organisation angegeben, dann gelten die Grenzen plötzlich nicht mehr, dann sind die Strafdrohungen viel weiter oben und sind plötzlich in dem Bereich, wo sie alle Eingriffe rechtfertigen, die sonst einzeln nicht gehen würden. Ja. Und genau das ist das Problem. Wenn das tiefer interessiert, unser lieber Freund, Mitstreiter, der Ewald Scheucher, der Rechtsanwalt, mit dem er gemeinsam die Anfechtung der Vorratsdatenspeicherung geschrieben hat, hat gerade seine Dissertation zu genau dem Thema fertiggestellt und die wird in den nächsten paar Monaten auch irgendwann einmal veröffentlicht.
Gut, es gibt sehr wohl Möglichkeiten, sich gegen diese Entwicklung zu wehren. Ein paar Beispiele, also wer diese Woche schon da war, kennt die Beispiele sowieso zur Genüge. Stopp die Vorratsdatenspeicherung, vielleicht nur ganz kurz zur Geschichte. AK Vorrat wurde gegründet als Dachorganisation verschiedener Menschenrechts- oder zivilrechtlicher Organisationen, genau mit dem Schwerpunkt Vorratsdatenspeicherung zu stoppen. Wir haben dann festgestellt, aufgrund der Rechtslage gibt es einen interessanten Anknüpfungspunkt, nämlich die Schlamperei des Gesetzgebers ausnützend, weil wir keinen Instanzenweg haben, das heißt also nicht über normale Gerichte klagen können, können wir mit dieser Beeinspruchung direkt zum Verfassungsgerichtshof gehen, in dem Moment, wo wir nachweisen, dass wir davon betroffen sind. Hätten die Leute, die das wirklich haben wollten, damals den üblichen Weg gewählt, dann hätten sie gesagt, ich kann vor irgendeinem Zivilgericht in Oberstinkenbrunn klagen. Das Zivilgericht in Oberstinkenbrunn spricht sowieso kein Recht, sondern wickelt nur ab. Das heißt, ich muss zur nächsten Instanz gehen. Die nächste Instanz kann dann vielleicht sagen, eine interessante Frage, gehen wir zum Obergericht. Das gab es in diesem Fall nicht. Daher war der Einstiegspunkt der, dass wir feststellen konnten, wir konnten relativ rasch zum obersten Gericht gehen. Wir haben dabei warten müssen, bis das Gesetz wirklich in Kraft tritt, weil vorher bin ich nicht betroffen, kann ich nicht betroffen sein. Um diese Zeit zu überbrücken und zu mobilisieren, haben wir damals gesagt, wir wollen aber nicht da warten, 1,5 Jahre oder ein Jahr, bis das in Kraft tritt, sondern wir schauen, dass wir eine Petition durchbringen, wo das Parlament aufgefordert wird, dafür zu sorgen, Vorratsdatenspeicherung auch auf EU-Ebene, beruht ja auf einer EU-Verordnung, aufheben zu lassen. Und der zweite Punkt in dieser Petition war von Anfang an Überprüfung aller Terrorgesetze, ich sage immer Terrorgesetze, offiziell heißen es Antiterrorgesetze, durchzuführen, diese Evaluierung durchzuführen.
Vielleicht da zwischendurch zu diesem Anfechten, das, was der Herbert angesprochen hat, ist der sogenannte Individualantrag, nur um den Vergleich zu haben, das ist gar nicht so trivial, nämlich dass das Verfassungsgericht tatsächlich zulässt, dass man als allererstes zum Höchstgericht der Nation gehen kann. Ja, diese Tür ist nur ganz schmalen Spaltbreit auf und man muss dort argumentieren, warum kann ich nicht über die Verwaltung gehen? Als Beispiel, wo war das so? Wir haben 2008 schon teilweise überschneidend ähnliche Leute, auch wieder der Ewald Scheucher und ihr dabei, angefochten die damalige Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz 2007, mit der erstmals die Polizei den Zugriff auf IP-Adressen bekommen hat, ohne sozusagen Richtervorbehalt oder sonst was. Ja. Das haben wir auch mit genau am selben Individualantrag angefochten wie später die Vorratsdatenspeicherung und dort hat uns der Verfassungsgerichtshof gesagt, ihr seid nicht aktuell und unmittelbar in der Rechtssphäre betroffen, sondern es ist zumutbar, wir müssen zuerst sozusagen einmal Subjekt solcher Überwachungen sein und da entweder erfahren wir es und dann können wir durch die Beschwerdeinstanzenzüge gehen oder wenn wir es nicht erfahren, wird der Rechtsschutzbeauftragte kommissarisch auf uns aufpassen. Ja. Und genau bei diesem Argument haben wir damals gesagt, es geht nicht. Bei der Vorratsdatenspeicherung war der Unterschied, dass die Speicherung selber schon im TKG gestanden ist und die hat uns alle unmittelbar betroffen. Sonst hätte man dort wieder genau dasselbe Problem gehabt.
Gut, das hatten wir schon, die zwei Teilbereiche. Ergebnis war, diese Petition wurde von 106.067 Menschen unterstützt. Das Ergebnis trotz alledem war das, was im parlamentarischen Prozess bei uns durchaus nicht unüblich ist. Es ist irgendwo versandet, das heißt, es wurde irgendwann eine Viertelstunde in einem Ausschuss behandelt, wurde dann irgendwann einmal in 5 Minuten oder weniger im Plenum behandelt, ist mit der damals auch passierten Neuwahl de facto irgendwo wieder in dem Kübel verschwunden.
Das formale Ausschlussergebnis war, man hat beschlossen, man werde sich an den Spruch des Verfassungsgerichtshofs halten. Aber erstaunlich gefunden, dass man dafür einen Ausschlussbeschluss braucht.
Der zweite Teil, also die Evaluierung, ist nicht überhaupt nicht vorgekommen in den Beschlüssen der Ausschüsse, auch nicht im Plenum, ist also nach wie vor offen. Wir haben daraus abgeleitet, also festgestellt, wenn wir wollen, dass das funktioniert, dass das ins Leben kommt, ist es vielleicht auch möglich und hilfreich, dem Gesetzgeber, allen interessierten Menschen, ein bisschen Handwerkszeug an die Hand zu geben. Wie kann man damit umgehen? Das heißt, auf der einen Seite eine vollzählige Aufzählung dessen, was verstehen wir unter, ich sage Terrorgesetze, andere sagen Antiterrorgesetze dazu, was ist davon alles betroffen, was wirkt da zusammen, wenn wir diese Gesamtbetrachtung machen wollen, muss man zumindest versuchen, da mal so einen Katalog zusammenzustellen, aber auch Handlungsanweisungen zu geben, wie geht man damit um. Ergebnis war dann genau diese erste Version des Handbuchs HEAT, Handbuch zur Evaluation der Antiterrorgesetze in Österreich. Wie gesagt, wir springen da drüber. Wir wollen ein bisschen Zeitökonomie machen, wie es aufgebaut wird, was wir analysiert haben. Nur zum Verständnis, das sind so die relevanten Gesetze in Österreich, das sind die internationalen maßgeblichen Regeln auf der Seite noch gar nicht dabei. Also es ist durchaus recht aufwendig und sehr vieles davon betroffen, was man sich durchaus schwer fällt vorzustellen, dass es so Dinge, Polizeikooperationsgesetz, Bankwesensgesetz gibt, das da bestimmte Passi mit beinhaltet, die genau in dieser Überwachungsgesamtrechnung sehr wohl mit zu berücksichtigen sind. Terrorist als Gesetzgebung, Beispiel Staatsschutz, polizeiliches Staatsschutzgesetz, also haben wir vorhin gehört, ich weiß nicht, wie weit das Publikum identisch oder ist mit dem, das drüben war beim Vortrag von Epicenter, also vom Werkwehr, war sehr kurzer. Hat lange gedauert, bis die Beratungen zu einem Vorschlag wurden und ist dann sehr rasch durchgedrückt worden, ist beschlossen worden im Parlament, de facto ohne irgendwelche ausführliche Diskussionen etc. Es gab sehr viele Stellungnahmen dazu, auch damals schon, aber die Kritik der Zivilgesellschaft ist nicht berücksichtigt worden, nicht vorgekommen in der Gesamtdiskussion. Überwachungsgesamtrechnung hat es natürlich auch nicht gegeben. Wirkungsfolgeabschätzung, eigentlich vorgeschrieben vom Bundeskanzleramt in einem Gesetzwerdungsprozess, kommen wir nachher noch kurz dazu, ist de facto nicht erfolgt. Das war ein Blatt Papier, wo drauf gestanden ist, Wirkungsfolgeabschätzung, das, was drin gestanden ist, war was anderes. Die ganze Frage grundrechtliches Determinierungsgebot, das heißt, gibt es überhaupt grundrechtliche Ansätze, die es erlauben, so weit zu gehen, wie es in diesen Gesetzesvorschlägen geht, ist nicht diskutiert worden. Insbesondere Artikel 8 EMRK, Eingriffstiefe, Verhältnismäßigkeit, Verletzung der Grundrechte, ist in der ganzen Diskussion zu dem Prozess auf der offiziellen Seite, also weder im Parlament noch auf der Seite der Regierung in irgendeiner Form vorgekommen. Schon damals gab es Vorschläge Bundestrojaner, das heißt, es war nicht zugleich mit dem BSDG, aber relativ kurz später. Der erste Versuch war begründet, da gab es einen Anschlag und die Leute, die den Anschlag gemacht haben, haben über eine Spielekonsole kommuniziert und darum brauchen wir also die Möglichkeit, da die Kommunikation betrachten zu können, bevor die Leute da irgendwas verschlüsselt durch die Geschichte schicken. Der Vorschlag selbst hat eine ganze Reihe von logischen, technischen und sonstigen Fehlern beinhaltet. Epicenter Works, damals glaube ich noch AK Vorrat, hat das also grafisch aufbereitet. Ergebnis war jedenfalls, es gab auch dazu eine Reihe von Stellungnahmen, sowohl von AK Vorrat wie auch von uns, C3W, und eine ganze Reihe anderer Dinge bis in Technische Universität etc. Jedenfalls am 8. Juni 2016 haben wir physikalisch einen Trojaner, ein trojanisches Pferd vor dem Justizministerium zerlegt. Das dürfte dem Justizminister zu Ohren gekommen sein und er hat den damaligen Vorschlag zurückgezogen mit dem Hinweis auf technische und inhaltliche Mängel.
Das, Das war ein leider schönes Negativbeispiel dafür, wie sehr sich das dann eben auswirkt, wenn überhaupt keine Erklärung da war. Weil wir haben ja immer behauptet, wir haben immer gesagt, es ist eine Sache, was sozusagen gemacht wird, aber selbst dort, wo wir sagen können, ja, wir wissen auch nicht die Lösung, aber wir können sicher sagen, es kann nicht die richtige Lösung sein, wenn man die wichtigsten sachlichen Fragen einfach ausblendet, überhaupt nicht argumentiert. Und das war beim Bundestrojaner beim ersten Anlauf schon, jetzt zuletzt wieder im Sicherheitspaket, sozusagen gerade das Hauptproblem ist. Lasst ihr dabei.
Also am 30. Jänner gab es die nächste kräftige Intervention. Zunächst einmal ein neues Regierungsabkommen, wo ein Überwachungspaket beschrieben ist, noch ohne es genauer abzugrenzen. Das, was wir herauslesen konnten, haben wir versucht von vornherein auch so aufzubereiten, dass es allgemein oder leichter verständlich wird. Am 10. Juli gab es dann den Gesetzesentwurf für die Novellen zum Sicherheitspolizeigesetz und zur Strafprozessordnung, die in Begutachtung gegangen sind. Die hat also der Werner vorher schon gesagt, die Vorschläge waren wesentlich weitergehend, als sie ursprünglich im Regierungsabkommen drinnen waren, weitergehend auch als das, was wir befürchtet haben. Beabsichtigt war ganz augenscheinlich eine beispiellose Ausweitung des Überwachungsstaates. Wurden heute hier auch schon einmal gezeigt, die Folien, was also so die einzelnen Elemente des Pakets waren. Ich vermute, da wurde versucht, möglichst viele unterschiedliche Bausteine auf den Tisch zu legen. In der Erwartung, in der Verhandlung werden zumindest einige davon überbleiben. Bei ein paar kann man nachlassen, die macht man dann im zweiten oder im dritten Anlauf.
Und das in einer Situation, muss man sich vorstellen, wo die Tinte der Unterschrift des Bundespräsidenten unter das polizeiliche Staatsschutzgesetz nicht einmal richtig trocken war, von dem wir gerade erfahren hatten, wir brauchen das jetzt unbedingt und wenn wir das haben, dann wird das Land aber wirklich sicher. Ein paar Monate später sozusagen kommt schon wieder das Nächste, wo es heißt, na, aber das brauchen wir jetzt, weil sonst sind wir ganz unsicher.
Gut, in der Folge gab es dank Epicenter Works eine ganze Reihe massive Aufrollung dieser Diskussion. Es gab unzählige Stellungnahmen, angefangen von Richtervereinigungen, bis hin zu Universitäten, 9000 Personen, also insgesamt gibt es über 9000 Stellungnahmen dazu. Erstmalig haben wir heute schon gehört, erstmalig in dieser Dimension etwa fast das Zehnfache dessen, was bisher der Rekord war, unter anderem deshalb, weil Epicenter ein Tool gemacht hat, wo man zu den einzelnen Punkten sehr einfach Stellung nehmen konnte, das frei ergänzen konnte. Ergebnis ist jedenfalls, dass am 1. September 2017 die ÖVP noch einmal versucht hat, das in einem Sicherheitsausschuss sozusagen durchzudrücken, weil damals war ja die Koalition noch in Kraft. Und zu dem Zeitpunkt ist es gelungen, dank unterschiedlichster Interventionen, vom Erich Möchel bis Epicenter etc., auf unterschiedlichsten Ebenen, zumindest die SPÖ so weit zu bringen, dass sie gemerkt hat, da gibt es Widerstand auch in ihren eigenen Mitglieds- und Organisationskreisen und die dann Abstand genommen haben davon im Sinne des, das geht ganz einfach zu weit und dem können wir nicht zustimmen. Das heißt, die aktuelle Situation aus dem Überwachungspaket schaut jetzt so aus, dass von den in der Zwischenzeit auf 16 erweiterten Einzelpunkte 2 umgesetzt sind, die anderen sind bis jetzt in dieser Legislaturperiode verhindert, werden in der einen oder anderen Form sicherlich wiederkommen. Wir wissen aus der Diskussion und den Medienmeldungen, dass der ÖVP nach wie vor sehr daran gelegen ist, das umzusetzen. Wie weit es in der neuen Koalition mit der neuen Regierung passieren wird, werden wir sehen. Wir rechnen damit, dass es sehr rasch wiederkommen wird. Ich vermute, dass einer der Gründe, warum dieser Zeitdruck erzeugt wird, eigentlich auf der EU-Ebene zu suchen ist, nämlich im Mai 2018, also im Mai des nächsten Jahres, tritt die Datenschutzgrundverordnung in Kraft, wo eine Reihe dieser Dinge, die jetzt im Gesetzestext vorgesehen sind, zumindest fragwürdig sind. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird auch bis dahin die E-Privacy-Verordnung in Kraft treten oder die EU versucht es zumindest durchzubringen, die ebenfalls Einschränkungen in der unbeschränkten Verwendung personenbezogener privater Daten mit beinhaltet. Also ich vermute, dass man versucht, diese Gesetzesmaterie noch vor Inkrafttreten dieser EU-Maßnahmen, die eigentlich durchaus positiv sind, durchzudrücken.
Ja, Nur ganz kurz dazu, würde das überhaupt einen Unterschied machen? Weil dann gilt es ein paar Monate und müsste dann rückabgewickelt werden oder sehe ich da irgendwas falsch? Danke.
Ob ich es richtig verstanden habe, ob es überhaupt einen Unterschied macht, wie schnell das solche Dinge jetzt kommen, oder? Naja, ja und nein. Ich meine, das Problem ist immer das, die Geschichte zeigt uns einfach, es ist bisher noch nie passiert, noch nie, dass irgendeine gesetzliche Grundlage normiert wurde und später zurückgenommen wurde. Selbst bei den Dingen, die mit einer Sunset Clause irgendwie versehen waren, wie Ende der 90er Jahre Rasterfahndung, Lauschangriff. Und was wir halt sehen, es macht insofern einen Unterschied, dass halt immer sozusagen möglichst schnell, möglichst viel durchgebracht werden soll, weil was einmal da ist als Bestand, wird nicht zurückgebaut und mit den Instrumenten wird halt weitergearbeitet. Und die Tendenz ist auch, dass immer wieder ein Schäufelchen dazugelegt wird. Das sehen wir auch über die letzten Jahre. Und insofern spielt das schon eine Rolle, wie schnell das es geht. Also ich glaube, es macht keinen unmittelbaren Unterschied oder nicht so einen großen, zum Beispiel was die Datenschutzgrundverordnung betrifft. Es kann sein, dass es ein bisschen eine Rolle spielt wegen den Behörden, aber da gibt es ja die Datenschutzrichtlinie Polizei und Justiz, die im Paket mit der Datenschutzgrundverordnung sozusagen beschlossen wurde und die hat man ja selbst auch in nationales Recht gegossen, also in diesem Datenschutzgesetz neu und da hat man schon darauf geschaut, dass das nicht kollidiert in dieser Umsetzung mit den Bestimmungen dazu. Also das Timing spielt rein formal gesehen nicht so eine große Rolle, aber rein praktisch gesehen und vor allem spielt es für uns eine Rolle, weil wir haben gesehen, das Sicherheitspaket ist in Begutachtung gegangen im Sommer. Genau im Sommer, da diskutiert man es ewig, es wird nie was Konkretes vorgelegt und dann, wenn alle im Urlaub sind, gibt es mit einer kurzen Begutachtungsfrist von 6 Wochen was. Also mir hat das selber betroffen, ich war genau zu der Zeit dann irgendwann halt auch mit den Kindern im Urlaub und habe dann irgendwann einmal im Urlaub eine ganze Nacht durchgearbeitet, einfach nur, weil das halt so war. Ja. Das ist, kann man sich bedanken, wenn solche Fristen kommen. Also es spielt praktisch eine Rolle, normativ nicht so sehr, aber praktisch.
Ja. Na, es gibt Punkte, wo das sehr wohl eine Rolle spielen könnte, zum Beispiel genau die Vernetzung von Videokameras, vor allem privater Videokameras, die nach der Datenschutzgrundverordnung ganz einfach nicht mehr so einfach möglich sein wird. Also da gibt es durchaus Ansatzpunkte, sehe ich Ansatzpunkte, sagen wir so. Noch einmal, es geht uns, weil wir uns ja immer gegen diese Angriffe und Beschuldigungen des Herrn Minister auch verteidigen müssen. Wir haben damals schon gesagt, vor einem Jahr schon gesagt und von Anfang an gesagt, es geht uns ganz sicher nicht, dass wir Terroristen sind und deshalb irgendwelche Terroranschläge verteidigen wollen. Es geht uns im Wesentlichen darum, dass das Ganze dort passiert, in einer Form passiert, wo man sagt, was sind die Probleme, die ich lösen will, was sind die Probleme, die ich im Bereich Verwaltung, Strafverfolgung, Justiz derzeit nicht lösen kann. Dort muss man Lösungen suchen, dort gibt es Sinn, Lösungen zu suchen. Solange keiner sagt, was das Problem ist, brauche ich die Lösung nicht implementieren. Und es geht darum, die Maßnahmen verhältnismäßig, das heißt entsprechend der Schwere und Reichweite des Ergebnisses auch einzuschätzen, wie weit sind Menschenrechts-Grundrechtsverletzungen zulässig. Wie gesagt, diese Begriffe haben wir alle kurz erwähnt, damit sie einmal vorkommen und wir alle wissen, worum es geht. Und jetzt kommt ein relativ aktueller Teil. Der Christoph hat dieses Monat einen Vortrag gehalten in Deutschland, wo auch die weitergehenden Überlegungen festgehalten sind.
Ja, danke. Also zu dem Hintergrund nur ganz kurz. Das war sehr schön, weil ich hatte die Gelegenheit, gerade diese Woche am Dienstagabend in Nürnberg auf Einladung des Vorstandsvorsitzenden des Berufsverbands der deutschen Datenschutzbeauftragten einen Vortrag zu halten, wo ich eben auch einmal ein bisschen out of the box denken durfte und eben nicht nur die Umsetzungsbestimmungen der Datenschutzgrundverordnung, sondern philosophische Grundlagen und die Aufklärung 2.0 sozusagen propagieren durfte. Zu dem kommen wir noch. Und ich meine, ein Teil davon sozusagen darf jetzt hier auch kurz sagen, aus Zeitgründen werde ich bei ein paar Sachen etwas schneller drüber gehen. Die Folie, die Sie jetzt oben sehen, da geht es mal um ein ganz grundlegendes Fall. Wir reden sozusagen als das Modell immer von der Smart City. Alles wird smart, nicht? Die Frage ist, halten wir Menschen dort auch mit? Sind wir auch noch smart genug, um dort mitzumachen? Aber die Frage ist vor allem, was heißt smart? Sind die Lösungen wirklich smart? Und dazu braucht es ein paar Prämissen, die mögen selbstverständlich sein, aber es ist eben nicht so, Datenschutz ist nicht Selbstzweck. Genauso wenig ist es aber auch die Datenverarbeitung. Das heißt, die Technologie hat es, dem Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Ja. Wir brauchen einen Werteraster, vor allem im internationalen Bereich, und den können wir aus den internationalen Grund- und Menschenrechten sozusagen gewinnen. Das ist, wenn man so will, der kleinste gemeinsame Nenner, den wir auf einer normativen Ebene überhaupt finden und der uns daher sozusagen einmal einen tauglichen Ansatz bieten kann, über die Grenzen hinaus. Wir haben dabei natürlich einige Herausforderungen, dass die reale Welt sozusagen tatsächlich verschmilzt, Stichwort Industrie 4.0, Stichwort Smart City, Smart Mobility und so weiter. Es ist immer stärker der Fall, dass alle Dinge, Geräte kommunizieren und dabei aber natürlich Spuren hinterlassen, die wiederum Aufschluss über uns als Personen geben kann. Und hier in dem Bereich ist enorm wichtig, dass wir da diese Balance, wenn man so will, zwischen Freiheit und Sicherheit schaffen, die sehr viele mit einbezieht, weil je mehr hier Anbieter und so weiter da sind, die eben auch Daten produzieren, passiert dann genau das, dass dann der Staat versucht, sozusagen auf solche Datenbestände zuzugreifen, und genau da müssen wir wachsam sein, wenn es darum geht, diese Balance herzustellen. Und dazu haben wir eine ganz wichtige Instanz, den Gerichtshof der Europäischen Union, den wir vorher gerade gesehen haben, den EuGH in Luxemburg, der nämlich, und das ist das Wichtige, uns das Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 8 der Grundrechtecharta auslegt und über diese Auslegung sozusagen prägt, wie ist eine Datenschutzgrundverordnung zu verstehen, wie sind die einzelnen Regeln zu verstehen und wie weit gehen unsere Ansprüche, auch wo sind die Grenzen des Staates. Das hat er uns mehrfach gezeigt, bei der Vorratsdatenspeicherung insbesondere. Ich habe auf die Rechtssache Tyra sozusagen hingewiesen. Das ist ein lebendiges Instrument, das kann auch uns auch helfen, dass wir die Grundrechte, die ja sehr offen formuliert sind, notwendigerweise genau dahingehend auch nützen, dass man sagt, das ist eben eine Art Rechtsbestand, der ist auf eine Schutzrichtung hin formuliert, das heißt, inwieweit und welche Sphären der Menschen sind zu schützen, ist aber so flexibel gehalten, dass er nicht unbedingt bestimmte Technologien adressieren muss. Also ist er auch resistent gegen eine schnelllebige Technologieentwicklung. Also für Grundrechte gilt eben nicht, dass das Recht sozusagen mit der Technologie nicht weiterkommt, sondern das, was die Grundrechte als Zielsetzung formulieren und dabei viel Klares herausarbeiten, das gilt immer. Was wir uns überlegen müssen, insbesondere, wir haben jetzt einiges an philosophischen Grundlagen gehört, eines möchte ich kurz herausgreifen, dass wir uns bei der Datenverarbeitung immer wieder überlegen sollten. Nämlich, was der Kant formuliert hat, was bedeutet eigentlich die Würde des Menschen? Das ist der Nukleus sozusagen, um den sich das Ganze dreht. Und da gibt es, das kennen wahrscheinlich viele nach dem kategorischen Imperativ, drei verschiedene Ausprägungen, das zu formulieren. Die nützlichste in dem Zusammenhang ist wohl die Selbstzweck Formel, die sagt, der Mensch ist niemals sozusagen nur Mittel zum Zweck, sondern Menschenwürde bedeutet, der Mensch ist immer Zweck an sich selbst genug. Ja? Wenn wir das überlegen mit modernen Datenverarbeitungen, muss man sich, wir kennen wahrscheinlich alle den Spruch, wenn immer im Internet etwas gratis ist, muss ich mir überlegen, ob ich noch der Kunde oder schon das Produkt bin. Ja? Und genau in diese Richtung geht es. Das heißt, wenn der Mensch sozusagen degradiert wird zum reinen Objekt, zum Produkt, das halt Daten produziert und irgendwem etwa beispielsweise bei der Gewinnmaximierung hilft, dann ist dieses Prinzip der Menschenwürde durchbrochen. Aber das erfordert auch, und deswegen hier der Hinweis auf die Aufklärung 2.0, dass wir alle selbst sozusagen wachsam sind. Das heißt, wie hat der Kant es damals formuliert, sapere aude, raus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wir als Gesellschaft, und wir müssen schauen, wie wir hier sozusagen uns auch mündig machen und unsere Freiheit bis zu einem gewissen Grad erobern oder zurückerobern. Dazu sollte man auf ein paar Dinge schauen, ganz wichtig, ohne da ins Detail zu gehen, nur eine ganz wichtige Frage, wie kommen technische Standards zustande? Wer hat die denn demokratisch legitimiert, wenn eine ETSI Normen verabschiedet und so weiter? Also das hier ein Thema, bei dem man sich auch einbringen kann, wenn man auf Entwicklungen wie die ICANN etwa schaut, IGF war letzte Woche, Internet Governance Forum, das sind Dinge, da müssen wir mitgestalten, weil von selber kennen diese Instrumente keine demokratische Beteiligung. Und wir sehen natürlich die riesengroße Rolle, die die großen privaten Player wie Facebook hier in der Mitte spielen. Wenn man auf die Entscheidung des EuGH von Facebook, von Marc Schrems, der gestern sicher auch ein bisschen was drüber gesagt hat, ist eine Sache aus dem ganz, ganz wichtig. Die war deswegen so eine Pionierarbeit, diese Entscheidung, nicht nur, weil sie das Safe Harbor Prinzip sozusagen in Frage gestellt hat. Ja. Also die Frage war ja, gibt es überhaupt einen sicheren Hafen in der Datenverarbeitung, selbst wenn ein Unternehmen in den USA, so wie Facebook, zertifiziert ist nach dieser, ist nichts anderes als ein Zertifizierungsschema, die das US-Handelsministerium ausgibt. Und bisher war die Entscheidung, na, wer dieses Zertifikat hat, ist Safe Harbor. Nachdem Snowden uns 2013 uns einiges an sozusagen Details gezeigt hat, wurde das in Frage gestellt, das hat der EuGH auch aufgegriffen. Und das Wesentliche, was er gesagt hat, ist, die Praxis, die wir sehen und auch die Rechtslage, die das befördert in den USA, dass völlig ungebremst Inhalte einer Kommunikation sozusagen abgehört werden können und gleichzeitig auch keine Rechtsmittel, welcher Art auch immer, bestehen. Ja. Das ist nicht nur Verletzung unserer Grundrechte, sondern das sagt, das verletzt den Wesensgehalt unserer Grundrechte. Das ist jener Teil, der selbst bei abwägungsfähigen Grundrechten keiner Abwägung mehr zugänglich ist. Wenn man dort reinstochert, dann negiert man das Grundrecht schlechthin. Und das hat der EuGH festgestellt. Im Hinblick auf den neuen sogenannten Privacy Shield als Nachfolger, wenn man dieselben Begründung, denselben Maßstab wieder anlegt, dann wird das genauso wieder aufgehoben werden wie seinerzeit Privacy Shield.
Wir haben 4 Minuten.
Was wir brauchen, ist einfach mehr auch interdisziplinärer Zugang. Wir brauchen viel mehr Wirkungsfolgenabschätzung. Das bringt uns die Datenschutzgrundverordnung für den privaten Bereich. Wir werden sehen, wie der staatliche Bereich damit umgeht, ob er das auch ernst nimmt, angesichts der Tatsache, dass da in Österreich jedenfalls einmal die Strafdrohungen fehlen. Dazu an sich, wenn es ernst genommen wird, ist das ein sehr wichtiges Mittel dazu. Wir brauchen viel stärkere sozusagen Verantwortlichkeit auch von Unternehmen, nicht nur den Staat in die Pflicht nehmen, sondern typischerweise kollaboriert ja der Staat mit Unternehmen. Das sehen wir beim Bundestrojaner, das sehen wir genauso bei etlichen anderen Entwicklungen bis hin zur Vorratsdatenspeicherung. Und dort muss man natürlich genauso ansetzen. Und wir brauchen ein Design Thinking, das heißt vorher diese Dinge überlegen, auch Risiken überlegen und in der Gestaltung der Technologien adressieren und nicht erst danach, wenn es zu spät ist.
Im Sinne von, ich sage es immer wieder, nicht alles, was möglich ist, ist zulässig. Nicht alles, was zulässig ist, ist wünschenswert. Leider ist vieles von dem, was wünschenswert ist, nicht zulässig. Es liegt an uns, das Wünschenswerte zu gestalten.
Ich würde sagen, Sapere Aude heißt, alle, jeder für seinen Wirkungskreis kann etwas tun. Wir sind wieder im Zeitalter der Aufklärung. Wir alle müssen uns überlegen, wie verhalten wir uns als Wähler, als Konsumenten, was können wir beitragen, auch im Alltag, im politischen Diskurs. Wir brauchen wieder eine Aufklärung 2.0. Wenn wir nur darauf warten, dass der Staat uns von selber alles gewährt, dann werden wir sehr, sehr lange warten. Was können wir tun? Wir haben Freiheit sozusagen nicht nur für uns selber, sondern erst durch das Zusammensein, Freiheit durch Geselligkeit sozusagen, gemeinsam auch solidarische Ansprüche, sozusagen, was wir alle gemeinsam auch tun können, ist was beitragen. Daher informiert euch, empört euch und engagiert euch. Danke. Das ist die Botschaft. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wir sind nicht machtlos.
Ja, herzlichen Dank für die Einblicke in ein sehr interessantes Thema, das uns eigentlich alle betrifft, dem man sich oft nicht so bewusst ist. Und gibt es dazu jetzt Fragen aus dem Publikum? Das war ein ziemlicher großer Informationsbrocken, der muss noch sinken. Ah, da haben wir eine Frage.
Okay, eine Frage. Wie macht man das jetzt wirtshaustauglich?
Mit deiner Unterstützung.
Das ist ein großer Punkt, einer der wichtigsten, an dem wir ständig arbeiten. Natürlich, dass wir selber auch versuchen zu lernen, verständlicher kommunizieren und so. Es gibt schon eine Sache, das mache ich jetzt gleich einmal als öffentlicher Aufruf, auf wenn hinter den Kulissen die ersten Vorarbeiten einmal vorsichtig begonnen haben. Es ist halt alles eine Zeitfrage. Alle Kabarettisten, die das jetzt vielleicht irgendwo hören draußen, ich habe mit wenigen Einzelnen schon geredet, seien aufgerufen, wir planen intern schon seit ein paar Monaten, so gut mal dazu kommen, Lachen gegen Überwachen. Ich möchte gern, dass wir genau auf der Ebene Kleinkunst und so weiter mal beginnen, in einer fassbaren Weise, auch dass man damit umgeht, verdauliche Happen sozusagen dazu zu bringen. Und es war immer schon Kunst und Kultur, waren die Speerspitzen jeder Freiheitsbewegung zu jeder Zeit, wo es notwendig war. Es steht auf der Sezession ja oben, nicht? Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Mit den Mitteln müssen wir, glaube ich, viel mehr arbeiten. Also nur unser viel zu sehr juristisch, Gott dank dir, nicht nur juristisch gesprochenes und geschriebenes Wort, wird auf jeden Fall nirgends hinreichen, ist ganz sicher.
Da hinten gibt es noch eine Frage, Moment.
Ja, danke liebe Kollegen für einen großartigen und inspirierenden Vortrag, auch für mich. Ich möchte das Thema Bildung da nochmal aufgreifen. Und habe mir beim Vortrag die Frage gestellt, wann ich als Schüler eigentlich zum ersten Mal davon gehört habe, dass es Grundrechte gibt, dass ich Grundrechte habe als Mensch und kann das eigentlich nicht beantworten. Also ich für mich habe zumindest nicht in Erinnerung, dass ich in der Schule von Grundrechten gelernt habe. Kann ich natürlich nicht jeden Einzelnen fragen, wie es euch gegangen ist, aber ich glaube, hier könnte man sehr, sehr viel tun. Die Aussage, dass eben wir keine Tradition darüber haben, die hat mich sehr bewegt jetzt. Also in den USA werden Grundrechte ständig zitiert, und sei es von Waffenbesitzern sozusagen oder von der Waffenlobby. Und wir haben tatsächlich diese Tradition nicht. Und ich glaube, da müsste man in der Schule ansetzen, und da sollten wir uns gemeinsam was überlegen dazu.
Kurze Replik, danke Walter dafür. Ich mache das seit ein paar Jahren, ich bin auch nicht der Einzige, mir fehlt die Zeit, das öfter zu tun, obwohl ich gern würde. Was ich immer wieder mache und was ich nur jeden, der sich mit dem Thema beschäftigt, motivieren kann, ist einmal bei Schulen zu schauen, gar nicht sofort jetzt in die Schule zu gehen, sondern so Events, zum Beispiel Kino, im Kino ein Doku anschauen. Das muss nicht einmal unbedingt jetzt nur zum Thema, zu unserem Thema hier Datenschutz sein. Ich meine, bietet sich natürlich an. Ich habe das zum Beispiel gemacht mit der Snowden-Doku oder The Good American oder solche, aber auch andere Dokus zum Thema Ernährungsgerechtigkeit und so weiter. Sowas anzusehen, man sieht in so Dokus sehr oft, dass da alle möglichen Dinge dann eben auch an Grundrechtsrepressionen passieren, da werden die Leute dann verfolgt und ihre Meinungsfreiheit wird beschnitten und so weiter, und dann danach mit den Schülern zu diskutieren. Entweder gleich direkt im Kino, vielleicht hat man wen von den Filmemachern dabei, oder was ich auch schon gemacht habe, danach dann, gerade bei Matura-Klassen, nochmal einen halben Tag in die Schule gehen mit denen, mit verschiedenen Lehrern. Ich habe dann dabei gehabt, Deutsch, Geschichte und Geografie und Staatsbürgerkunde Lehrer jeder Zeit lang dabei und so ein bisschen reflektiert. Es ist ja erstaunlich, wenn man sie ein bisschen herausfordert, unsere Kinder sind ja viel gescheiter, als man am ersten Blick vielleicht glaubt. Und ich glaube, an das sollten wir auch glauben und hier die Incentive setzen und was beitragen. Und dann werden wir vielleicht überrascht sein, was unsere jungen Leute alles drauf haben.
Ja, also erstens einmal, ihr seht mich da zusammenpacken, weil ich möchte natürlich möglichst viel vom Vortrag vom Erich drüben noch hören können. Erstens. Zweitens, deine Fragestellung beantworte ich umgekehrt. Wir sind, glaube ich, am richtigen Weg. Wenn ich mir die Entwicklungen anschaue, was Episend in den letzten 2-3 Jahren geleistet hat an Zugänglichmachen von Möglichkeiten und Informationen, ist das ganz was Beachtliches. Wenn ich mir dann auch im Sinne von der Frage von Walter vorstelle, 9000 Menschen machen Eingaben beim Parlament und lernen, man kann auf diesen Gesetzwerdungsprozess sehr wohl Einfluss nehmen. Ich glaube, dass das einzelne kleine Schritte sind, die uns in die richtige Richtung führen, und daran müssen wir arbeiten, daran müssen wir gemeinsam arbeiten, daran müssen wir schauen, dass wir aus dieser Blase, in der wir alle drinnen stecken, zumindest schrittweise hinauskommen. Und damit war es für mich heute.
Die Reaktivierung des C3W sollte man nicht vergessen, lobend zu erwähnen. Die gehört auch zu der Entwicklung.
Ja, und ganz zum Abschluss für diejenigen, die es interessiert, so schaut es aus, HEAT, der Handlungskatalog, mit diesen Dingen, die wir vorher beschrieben haben, inhaltlich. Kann man sich im Internet auf der Homepage von Epicenter Works herunterladen. Man muss nicht ausdrucken, aber zum präsentativ herzeigen oder zum Übergeben bei einem Treffen mit Beamten eignet sich das ganz ausgezeichnet, weil man kann nachweisen, da steckt wirklich gute Arbeit dahinter.